Ob Stadt oder Land, ob Hochhaus oder Reihenhaus, A1 hat das perfekte Internet für jedes Zuhause. Schnell, stabil und mit voller WLAN-Power. Jetzt 6 Monate gratis in ganz Österreich, inklusive Gratis-Herstellung. Und danach schon ab 29,90 Euro bei 24 Monatsbindung. A1, wo Internet zu Hause ist.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der von Donald Trump angezettelte Wirtschaftskrieg gegen China und den Rest der Welt schadet vor allem einem Land, den USA selbst. Das zeigen jetzt Zahlen des Internationalen Währungsfonds. Muss Donald Trump also einmal mehr bei den Zöllen zurückrudern? Wie verhält sich China und welche Auswirkungen hat das auf Europa? Darum geht's heute. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und die Ansprechperson Nummer 1 für alle Wirtschaftsfragen, allen voran, wenn es die USA betrifft. Wir wollen heute über die Zölle sprechen. Produkte, die aus China in die USA geliefert werden, die werden derzeit mit 124,1% besteuert. Umgekehrt sind sogar 147,6%. Das sind exorbitant hohe Zahlen. Kann man denn zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon sagen, wie sich die auf den Handel zwischen den beiden Ländern ausgewirkt haben?
Also seit diese Zölle angekündigt und eingeführt wurden, ist in der Praxis im Handel noch nicht so viel passiert. Das liegt daran, dass, sagen wir, die Unternehmen doch ein gewisses Inventar haben, Produkte, die sie importieren, schon vorgeliefert haben und dass im Rahmen dieser ganzen letzten Wochen, wo die Zölle zuerst auf einem gewissen Niveau von Trump verkündet wurden und dann nach und nach erhöht wurden, dass viele Unternehmen ganz schnell versucht haben, sich einzudecken mit all dem, was dann sehr bald teurer werden würde. Noch, soweit ich es mitbekomme, spürt man diese massive Preiserhöhung in den Geschäften, im Handel noch nicht, aber jeder weiß, dass das sehr bald kommen wird und Unternehmen reagieren bereits darauf und schalten zum Beispiel zurück, wenn es um zukünftige Investitionen geht, wenn es um Expansion geht und andere Fragen. Also in der Wirtschaft ist das bereits merkbar, bei den Preisen noch nicht, aber das ist nur noch eine Frage der sehr kurzen Zeit.
Du hast schon angesprochen, man hortet quasi jetzt Produkte, hat die noch schnell ins Land gebracht. Nimm als Beispiel vielleicht Smartphones her. So Lagerbestände haben es an sich, dass sie irgendwann aus sind. Irgendwann muss man nachproduzieren, nachliefern lassen, dann höchstwahrscheinlich aus China, wo sie produziert werden. Was passiert dann? Kann dann ein Handel überhaupt noch aufrechterhalten werden?
Also mit diesen Zollhöhen ist es fast unmöglich, irgendein Produkt zu verkaufen. Deshalb wird dieser Handel dann zum Erliegen kommen. Gerade bei Smartphones hat ja Trump kurz danach, nachdem diese Zölle so hinauf lizitiert wurden, Smartphones, Laptops und gewisse Elektronikprodukte wieder ausgenommen, weil ihn offenbar Apple und andere Unternehmen hier gedrängt haben, dass ihnen das Geschäft ruiniert. Gleichzeitig aber sind die Vorprodukte, die zum Beispiel für die Produktion in den USA notwendig sind, die sind weiterhin betroffen. Und das wird das allergrößte Problem sein. Die Lieferketten, die international so intensiv verflochten ist, die werden zusammenbrechen, weil ganz wichtige Teile, die werden einfach nicht mehr leistbar sein, weil dann die Kalkulation nicht mehr stimmt. Dann werden ganze Produktionsketten stillgelegt und das wird in erster Linie in den USA passieren. Also Trump durch diese Zölle, die er hier vor allem gegen China hier jetzt einmal verkündet hat, die gegenüber dem Rest der Welt wurden ja zwar erhöht, aber im vollen Ausmaß noch einmal ausgesetzt bis zum Sommer. Diese Zölle werden am Ende dazu führen, dass in den USA weniger produziert werden kann und nicht mehr.
Das ist ja das genaue Gegenteil von dem, was Donald Trump eigentlich wollte. Er wollte ja die Produktionen wieder in die USA holen.
Das war eines der Ziele, die er hatte.
Wir wissen ja nicht so genau, was seine Ziele sind.
Das Problem bei Trumps Handelspolitik ist, dass er eigentlich nicht genau weiß, was er will. Er hat so eine Grundvorstellung, Zölle sind gut, er liebt Zölle. Er hat ein Misstrauen gegenüber Handel. Aber dann ist die Frage, was will er mit den Zöllen erreichen? Das eine ist, und das ist diese Vision von einigen seiner Berater, vor allem Peter Navarro, der echte Hardliner ist, der sagt, wir müssen die Industrie in die USA zurückbringen. Kann man sich so vorstellen wie der Film Zurück in die Zukunft. Wir gehen in die 1950er Jahre zurück, wo der typische amerikanische Mann arbeitet in der Fabrik und die Frau ist zu Hause. So stellen sich das viele vor und dann kann man sich ein Leben leisten mit dem, was der Mann in dieser Fabrik verdient, was heute natürlich so nicht mehr möglich ist. Das ist die eine Vision, eine Autarkie, eine Abkopplung Koppelung von internationalen Handel. Das Zweite, was Trump möchte, ist, er träumt davon, dass man die Steuern im Land weiter senken kann. Das möchte er auch. Und dass er sagt, mit den Zöllen, Zölle sind ja eine Art von Steuer, und er sagt, eine Steuer auf Importe. Und er sagt, na gut, das müssen dann die Ausländer zahlen. Das heißt, ich besteuere die Chinesen, die Europäer und die anderen, und wir Amerikaner ersparen uns das. Diese Rechnung stimmt natürlich nicht, weil die Steuer auf Importe, also die Zölle, zahlen in erster Linie die eigenen Konsumenten. Aber das will Trump nicht hören. Hier wieder das Problem, wenn man sich wirklich den Handel abwürgt, gibt es auch keine Zolleinnahmen. Diese beiden Ziele sind schon einmal widersprüchlich. Das Dritte aber, was er gerne ist, er sagt ja, ich bin der tollste Verhandler, der tollste Dealmaker aller Zeiten. Also er möchte diese Handelsabkommen schließen, die ja wieder zu niedrigeren Zöllen führen, und glaubt, indem er diese ganz hohen Zölle verkündet, wird er damit seine Partner, die er ja auch als Feinde sieht, dazu zwingen, selbst hier ihm massive Zugeständnisse zu machen. Auch das steht im Widerspruch zu den anderen Zielen. Und das Vierte war, und das hat man bei China ganz stark gemerkt, er ist ja einer, der es nicht leiden kann, wenn ihm irgendjemand widerspricht oder auch nur Paroli bietet. Und er sieht auch die Zölle als eine Art von Strafe für die, die ihm wagen, sich irgendwo ihm entgegenzustellen. Und das haben die Chinesen zu spüren bekommen, weil an diesem 2. April, als Trump die Zölle verkündet hat für alle Länder, da war ja der Zoll für China nur 36%, zwar höher als der für die EU, aber trotzdem noch in einem Ausmaß, wo man noch weiter handeln könnte. Was hat China gemacht? Die haben gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Wir werden die gleiche Zollhöhe auf amerikanische Produkte verkünden. Und daraufhin hat Trump wütend reagiert und gesagt, na, dann bekommt ihr noch einmal 50% drauf. Dann haben die Chinesen gesagt, dann machen wir das Gleiche, und so wurde das in mehreren Stufen auf diese astronomischen Höhen hinaufgebracht, die ja die höchsten Zölle sind, die die USA seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben, zu einem Zeitpunkt, wo das Land eigentlich von der Weltwirtschaft ziemlich abgeschlossen war.
Gut, das ist jetzt mal die Ausgangssituation. Ein Handel zwischen den beiden Ländern scheint bei solchen Zollhöhen über 100% de facto nicht mehr möglich zu sein. Jetzt hört man auf einmal aus dem Weißen Haus Töne der, ich sage es unter Anführungszeichen, Entspannung, was diesen Handelskrieg mit China betreffen könnte. Der Finanzminister hat beispielsweise angekündigt, dass diese Zölle auf Dauer nicht zu halten seien. Auch Donald Trump spricht wieder einmal von seinem Lieblingswort, nämlich von einem Deal. Wie könnte der aussehen? Was meint er da?
Am Anfang, als die Zölle verkündet wurden, da war es der Trump, der Abschotter. Und als dann auch die Märkte, die Börsen, aber auch die anderen, die Währungsmärkte, die Anleihenmärkte so negativ reagieren haben, hat Trump auch gesehen, Moment einmal, ich habe hier ein Problem. Und das Problem bei Trump ist, dass er verschiedene Berater hat, die ganz verschiedene Ziele haben. Und es hängt immer davon ab, wer hat gerade jetzt sein Ohr. Damals, am Anfang, war es vor allem Peter Navarro, der größte Hardliner bei den Zöllen. Aber seit die Finanzmärkte so volatil oder so katastrophal laufen, ist es eher sein Finanzminister Bessent, der hier mehr Einfluss hat. Und der möchte diese Zölle letztlich wieder loswerden. Also er würde wahrscheinlich am liebsten, dass man überhaupt zurückkehrt zum Ursprungsniveau, wo es nur ganz, ganz geringe Zölle gibt oder höchstens in einem geringen Ausmaß. Also wie kann ein Deal so ausschauen? Es könnte so ausschauen, dass die USA ihre Zölle wieder senken und die Chinesen auch ihre Zölle senken. Dass man praktisch zum Punkt zurückkehrt, irgendwo, wo wir vor ein paar Wochen waren. Dann hätte aber Trump nichts erreicht, weil er ja die chinesische Handelspolitik an sich auch und auch mit einigen guten Argumenten sehr, sehr kritisch sieht. China ist zwar ein Mitglied der WTO, hält sich zwar formal an die Regeln der WTO, aber verletzt sie gleichzeitig durch diese massiven Subventionen, die sie immer wieder für bestimmte Industrien vergeben, und auch durch ihre eigene Abschottung des eigenen Marktes, wo man einfach viel schwerer hereinkommt, genauso wie auch andere asiatische Staaten, während der amerikanische Markt einfach aufgrund dieses freien Kapitalismus sehr, sehr offen ist. Also das, was er von China gerne gehabt hätte, dass China seine doch auch relativ merkantilistische, protektionistische Wirtschaftspolitik grundlegend verändert, hätte man auf diese Weise nicht erreicht. Die Frage ist, kann er das irgendwie erzielen? Durch eine sehr geschickte Verhandlungstaktik könnte man wahrscheinlich die Chinesen dazu bringen, dass sie gewisse nachhaltige Zugeständnisse machen. Aber ich glaube, so wie auf vielen anderen Gebieten hat Trump bereits sein ganzes Pulver verschossen. Er hat eigentlich fast nichts mehr, womit er die Chinesen unter Druck setzen kann, während China sehr wohl Druckmittel hat, zum Beispiel den Export von seltenen Erden, auch von anderen Produkten. Und China weiß auch, dass die amerikanische Wirtschaft noch viel abhängiger von der chinesischen ist als umgekehrt. Das liegt daran, dass der Zweck von Handel hier ist ja eigentlich nicht, möglichst viel zu exportieren, sondern die notwendigen Importe zu bekommen, die man haben möchte für die eigene Wirtschaft, für die eigenen Konsumenten. Und wenn diese ganzen chinesischen Produkte jetzt ausfallen, dann leidet die amerikanische Wirtschaft gewaltig. Das heißt, China hat eigentlich Druckmittel jetzt, um auch von den USA mehr Zugeständnisse zu erhalten als umgekehrt. Also der Deal, aus dem herauskommen könnte, Trump behauptet zwar, das wird ein fairer Deal sein, dann erklärt er, das wird der Deal sein, den wir den Chinesen vorlegen und sie werden es akzeptieren müssen. Ich glaube, das Gegenteil wird sein. Die Chinesen werden irgendwann ein Angebot machen, das dann Trump annehmen wird und sich als großen Sieger verkünden wird. Das kann er nämlich am allerbesten, aus den zum Teil auch schlimmsten Niederlagen, dies als großen Triumph zu präsentieren. Und zumindest seine eigene Basis glaubt das auch.
Erik, ich bin definitiv kein Wirtschaftsverhandlungsexperte, aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann klingt das so, als hätte Donald Trump eine Situation, die für die USA nicht unbedingt ideal war im Vorfeld. Also China, das Land, das quasi mit eigenen Subventionen durchaus die Weltwirtschaft unter Druck setzt und sich an gewisse Spielregeln nicht hält, aber trotzdem eine Situation, die für beide Länder irgendwie vertretbar war. Diese Situation hat er schlechter gemacht und das Einzige, was ihnen jetzt übrig bleibt, ist, wieder zum Ursprungszustand zurückzukommen oder vielleicht sogar einen schlechteren Deal auszuhandeln als vorher. Das klingt jetzt nicht nach dem großen Verhandlungsgenie, das Donald Trump gern wäre.
Nein, also das eine, was Trump nicht in der Lage ist zu tun, ist klug zu verhandeln. Als er seine Immobiliengeschäfte gemacht hat, hat er einiges erreicht, auch durch eine gewisse Frechheit, die er hatte, auch indem er überall verbrannte Erde hinterlassen hat, wo man gesagt hat, okay, mit ihm mache ich nie wieder Geschäfte, da hat er es mit jemand anderen gemacht, hat auch immer dann Banken wechseln müssen, weil die einen, die ihm Kredit gegeben haben, dann mit ihm nichts mehr zu tun haben wollten. In der Welt geht das nicht. Es gibt kein zweites China, das er als nächstes dann irgendwie über den Tisch ziehen kann. Das heißt, er muss mit den Ländern, die es gibt, muss er weiterarbeiten. Und diese ein bisschen längerfristige, auch rationale, auch taktische Perspektive, wo man genau überlegt, was ist mein nächster Schritt, damit ich möglichst mein Ziel erreiche, dazu ist er weder intellektuell noch von seinem emotionalen Naturell in der Lage. Er ist ein reiner Instinktmensch, der vor allem aus dem Bauch heraus handelt und dann Schritte setzt, die ihm zwar das Gefühl geben, jetzt bin ich aber toll und klasse und ich bin der Allerbeste, aber eigentlich überhaupt nichts bringen. Dass er als Dealmaker dasteht, das beruht vor allem auf der Tatsache, dass in den 1980er Jahren das eine Buch wurde für ihn geschrieben von einem Ghostwriter, Die Kunst des Deals, die Art of the Deal. Dadurch ist diese Illusion entstanden, aber sie ist so wie bei vielem anderen, wenn es um Donald Trump geht, eine Illusion, eine Chimäre, man kann auch sagen, eine Lüge.
Gut, zumindest eine Chimäre, die es geschafft hat, ihn zweimal zum US-Präsidenten wählen zu lassen. Das muss man ihm
zugestehen. Das muss man ihm zugestehen. Ja. Wahlkampf kann er führen. Dazu ist er wirklich unglaublich talentiert dafür.
Wahlkampf dann doch was anderes als tatsächlich die Umsetzung. Sprechen wir noch mal ganz kurz über die internationalen Märkte und wie die überhaupt auf diesen Zickzackkurs der USA reagieren, auf dieses erratische Vorgehen des US-Präsidenten. Man hat es ja bereits in der Vergangenheit gesehen, die Anleger, die internationalen, reagieren nicht unbedingt wohlwollend auf diesen Kurs. Ich erinnere daran, die Angriffe von Trump auf den Notenbankchef Jerome Powell, da sind die Kurse immer nach unten gegangen, sobald er wieder angesetzt hat zu einer Tirade. Will man denn international in diesem Land überhaupt noch investieren?
Ja, das Problem bei Trumps Handelspolitik ist einerseits sein Protektionismus. Die meisten Unternehmen, die exportorientiert sind, die auch abhängig sind von Importen, die wollen keine hohen Zölle. Es gibt welche, die davon profitieren, die amerikanische Stahlindustrie zum Beispiel. Es gibt eindeutige einige, aber die große Mehrheit will das nicht. Das heißt, die Ankündigung der Zölle hat einmal schon sehr viel Unmut hervorgerufen, hat den Unternehmen das Gefühl gegeben, wir werden jetzt weniger Geschäft machen können, weniger verdienen und daraufhin sind die Börsenkurse gefallen. Dann aber ist Trump noch viermal hin und her gehupft, weil er nicht genau weiß, wie seine Handelspolitik ausschauen soll. Das heißt, Unternehmen wissen nicht, worauf sie sich einstellen sollen. Wie können sie einen Businessplan fürs nächste Jahr machen, wenn sie keine Ahnung haben werden, ob die Zölle bei 140% sind oder vielleicht nur bei 10%? Wie kann man eine neue Fabrik bauen, wenn man nicht weiß, was sind die Voraussetzungen, was sind die Umstände? Weil Trump auch jeden Tag alle Regeln bricht und auch seine Worte von gestern auch nicht mehr zählen. Diese massive Unsicherheit, diese Sprunghaftigkeit hat noch weiter die Unternehmen, die Wirtschaft und dann auch die Finanzmärkte massiv erschüttert. Das hat bei den Börsen begonnen, hat dann auf die Staatsanleihen übergegriffen, weil die USA aufgrund ihrer sehr hohen Handelsdefizite sind von ausländischem Kapital abhängig. Sie müssen Tag für Tag Milliarden von Anleihen an internationale Anleger verkaufen, damit sie sich das leisten können, dass sie ja mehr importieren als exportieren, mehr konsumieren als produzieren. Und von dieser Abhängigkeit, das bedeutet aber auch, dass man das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft, auch in die Wirtschaftspolitik erhalten muss. Und dieses Vertrauen hat Trump durch seine erratische, sprunghafte, irrationale Politik bereits massiv erschüttert. Das hat dazu geführt, dass Kapital abgeflossen ist. Daraufhin sind die Kurse der Staatsanleihen gefallen und dadurch sind die Zinsen gestiegen, weil die zusammenhängen. Und der Dollar ist gefallen. Jetzt kann man sagen, wenn der Dollar fällt, das ist sogar ganz gut für die amerikanische Exportwirtschaft. Also das passt in die Zielsetzungen von Trump hinein. Aber es ist ein Zeichen für die massive Verunsicherung. Und dazu kam dann, dass Trump überzeugt ist, die Lösung ist, wenn die Zinsen sinken, wenn die Notenbank Fed ihre Zinsen senkt, weil die Ökonomen sagen jetzt alle einen massiven Wirtschaftsabschwung voraus, sogar eine Rezession. Und wenn es zu einer Rezession kommt, dann ist es sinnvoll, wenn es niedrigere Zinsen gibt, weil dann können Unternehmen leichter Kredite aufnehmen, dann können sie leichter investieren. Allerdings, diese hohen Zölle, die hier eingeführt wurden, führen dazu, dass Preise erhöht werden und dann gibt es mehr Inflation. Wenn es mehr Inflation gibt, dann soll die Notenbank die Zinsen nicht senken, sondern erhöhen, um den Inflationsdruck zu dämpfen und damit auch nicht diese Inflationserwartung dann zu einem Selbstläufer wird. Das genau möchte der Notenbankchef Jerome Powell jetzt machen. Zumindest will er keine Zinsen senken, weil er sagt, Moment einmal, wir haben eine Gefahr von höherer Inflation. Und wenn ich das dann tue, dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit und dann führt das zu einer Art von inflationären Spirale. Und hier kommt Trump herein und fordert seit Tagen nicht nur Powell auf, etwas zu tun, was die Notenbank nicht machen will. Er setzt sie damit einen massiven politischen Druck aus. Er untergräbt diese Unabhängigkeit der Notenbank, die ganz wichtig ist, damit Anleger und die Finanzmärkte das Vertrauen haben in diese ganz wichtige Institution, und hat ihn dann zuletzt auch massiv beschimpft und mit der Entlassung gedroht.
Was er ja nicht kann.
Er kann es, er kann den Notenbankchef feuern unter ganz bestimmten Umständen, so steht es in den Büchern. Es müsste ein Fehlverhalten da sein. Aber ob es ein Fehlverhalten gibt oder nicht, können dann erst wieder die Gerichte feststellen. Genauso wie bei vielen anderen Schritten, die Trump unternommen hat. Er dürfte es nicht, er tut es trotzdem. Dann gibt es Gerichtsverfahren, die werden irgendwann einmal feststellen, das war ungesetzmäßig. Nur bis dahin ist es bereits geschehen. In einigen Fällen wie den Einwanderern, die nach El Salvador deportiert wurden, sind, obwohl der oberste Gerichtshof gesagt hat, ihr dürft sie nicht abschieben. In dem Fall könnte er Paul vor die Tür setzen. Paul hat das auch schon angedeutet oder es haben andere angedeutet, er würde dann dagegen geklagt werden. Aber der Schaden wäre bereits angerichtet und das wäre eine katastrophale Vertrauensverlust in die wichtigste Säule der Weltwirtschaft, nämlich den Dollar und die amerikanische Wirtschaft mit ihren ganzen massiven Staatsschulden, die auch als sicherer Hafen für Anleger gelten. Wenn immer es in der Welt unsicher wird, dann kaufen Investoren, Anleger, Banken aus aller Welt amerikanische Staatsanleihen und die sind plötzlich deutlich weniger attraktiv. Und das Problem ist, wenn die jetzt weiter deren Kurse fallen, die amerikanischen Banken haben auch sehr viele Staatsanleihen auf ihren Büchern und wenn diese Kurse fallen, fehlt diesen Banken dann das Geld und dann hat man eine ausgemachte Bankenkrise und eine Finanzkrise, die im schlimmsten Fall so schlimm werden könnte wie die Weltfinanzkrise von 2008 und 2009.
Erik, in deiner Antwort haben sich für mich jetzt gerade noch zwei Fragen aufgetan. Auf der einen Seite der Stand des Dollars, des eines möglichen schwachen Dollars. Lass uns über das gleich sprechen. Ja. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Inflationsfrage. Paul, hast du gesagt, will den Leitzins nicht senken, um einer drohenden Inflation zuvorzukommen. Sollte das nicht eigentlich im Sinne von Donald Trump sein? Seine Wählerinnen und Wähler würden unter einer hohen Inflation deutlich mehr leiden, als sie es derzeit tun. Donald Trump ist angetreten bei dieser Wahl, um die Preise zu senken, die berühmten Egg Prices, also die Eierpreise, die nach unten müssen, damit man sich das Leben wieder leisten kann. Seine Magerbase sollte doch eigentlich höhere Zinssätze gut finden, rein realistisch gesprochen.
Naja, das klingt vernünftig, aber Vernunft ist nicht unbedingt die Stärke von Trump.
Diesen Bereich haben wir inzwischen verlassen, oder?
Das haben wir verlassen. Er glaubt ja nicht daran, dass seine Handelspolitik die Preise erhöhen wird. Er tut das ja dementieren und ignorieren. Und es gibt auch einige Entwicklungen, die eher zu Preisdämpfungen führen. Zum Beispiel ist der Ölpreis deutlich gefallen. Warum ist er gefallen? Weil man mit einer Abschwächung der amerikanischen Wirtschaft rechnet. Und Trump verkündet, dass, schau, der Ölpreis fällt. Eier sind angeblich auch wieder billiger geworden, was ich jetzt nicht genau weiß, in welchem Ausmaß. Und sagt, haha, das stimmt ja gar nicht. Das sind ja Fake News, dass die Preise steigen werden. Nur die meisten Ökonomen sagen etwas anderes voraus. Also diesen Aspekt, diesen Schaden, den seine Handelspolitik, seine Zollpolitik anrichten wird, versucht Trump einfach auszublenden. Er ist als ehemaliger auch Immobilienunternehmer, Immobilienunternehmen mögen es immer, wenn die Zinsen niedrig sind, weil dann können sie viel leichter investieren, ist einfach überzeugt davon, niedrige Zinsen sind gut, das kurbelt die Wirtschaft an, dass er eigentlich dankbar sein sollte, wenn Powell diesem Aufruf, dieser Forderung nicht folgt, weil das längerfristig noch ganz große Schwierigkeiten machen würde, das geht nicht in seinen Kopf hinein. Das Grundproblem ist, dass bei einer Sache wie zum Beispiel dieser massiven Anhebung der Zölle und auch dem Brechen der Lieferketten, die zu massiven Verwerfungen führen wird in der Wirtschaft, hast du dann beides. Du hast sowohl eine schwächere Wirtschaft, eine höhere Arbeitslosigkeit, wo sehr wohl Zinssenkungen nützlich wären, als auch du hast eine höhere Inflation, wo die Notenbank das Gegenteil sein soll.
Das ist genau
das Dilemma einer Stagflation, die Trump hier mutwillig herbeiführt.
Dann blicken wir noch ganz kurz über den großen Teich, nämlich nach Europa. Du hast jetzt bereits schon angesprochen, der Dollar droht schwächer zu werden. Was würde denn ein schwacher Dollar für die europäische Exportwirtschaft, die ja sehr stark von den USA abhängig ist, also Deutschlands größter Handelspartner, Exportpartner, sind die USA. Unser größter Handelspartner sind Deutschland. Ich glaube, die Kette kann man ganz gut nachvollziehen, wo es dann uns betreffen würde. Was bedeutet das beispielsweise für Autozulieferer, die viele Teile in die USA schicken wollen?
Genauso wie Zölle ist auch eine schwächere Währung eines wichtigen Handelspartners eine schlechte Nachricht für Handelspartner, für deren Exportwirtschaft. Das ist ganz richtig. Gleichzeitig würden amerikanische Produkte billiger werden. Also wer immer etwas aus den USA importiert, hat dann wiederum möglicherweise einen Vorteil, weil es günstiger wird. Die europäische Wirtschaft, der Euro zum Beispiel, ist möglicherweise gegenüber dem Dollar ohnehin unterbewertet. Das sieht man daran, oder sah man daran, dass wir die Eurozone doch einen deutlichen Handelsbilanzüberschuss gegenüber den USA haben. Also da ist auch ein bisschen Spielraum da. Der Rückgang des Dollars, der bisher stattgefunden hat, der war für die europäische Wirtschaft, für manche Branchen schmerzhaft, aber insgesamt verkraftbar. Dramatisch wäre es, wenn der Dollar nicht nur jetzt um diese seit einigen Monaten, glaube ich, ist er ungefähr um 10% zurückgegangen, sondern wenn dieser Rückgang noch weitergeht, wenn der Dollar noch wirklich noch schnell deutlich schwächer wird, weil dann gibt es auch einfach Aspekte des gesamten Finanzwesens, auch der europäischen Banken, auch allem, wo alles aus den Fugen gerät. Also Währungsanpassungen, wenn sie halbwegs langsam ablaufen, dann können sich Unternehmen darauf einstellen, dann gibt es verschiedene Gewinner und Verlierer. Wenn sie sehr schnell von sich gehen, dann erzeugt das ganz große Turbulenzen. Und ja, man muss davon ausgehen, ein anhaltend schwächerer Dollar könnte die ohnehin schwache europäische Wirtschaft das Wachstum noch weiter dämpfen. Und ich glaube, das hat doch schon der Internationale Währungsfonds in seinen Prognosen auch schon mitbedacht. Das merkt man auch im Dienstleistungssektor, nicht nur in der Industrie, dass der Rückgang des Dollars die Konjunktur in Europa jetzt schwächt. Aber das ließe sich, sagen wir, durch eine expansivere Wirtschaftspolitik auch in Europa wieder etwas ausgleichen. Also man muss sich vor einem grundsätzlich etwas schwächeren Dollar nicht fürchten. Wofür man sich fürchten muss, ist vor einem Absturz des Dollars.
Wir haben schon über die MAGA-Base gesprochen, also über die Basis der Republikaner, die Wählerinnen und Wähler von Donald Trump. Es gibt eine zweite, sehr kleine, aber sehr mächtige Gruppe in den USA und das sind die Tech-Milliardäre. Du kannst dich sicher auch an die Szenen von Donald Trumps Angelobung erinnern, wo sie aufgefadelt, wie man auf Österreichisch so gut sagt, gestanden sind. Mark Zuckerberg, der Google-Boss, der Apple-Chef, alle, die es halt da gibt, natürlich auch Elon Musk. Welche Rolle spielen denn die derzeit in diesem Handelskrieg? Denn auch ihre Aktien sind gefallen, auch bei ihnen wurden Milliarden vernichtet.
Ja, also diese amerikanischen Unternehmen, auch gerade die Tech-Unternehmen, die sind über diesen Handelskrieg überhaupt nicht glücklich. Sie fürchten auch zum Beispiel, dass wenn Trump nach den 90 Tagen des Moratoriums wieder die höheren Zölle gegen die EU tatsächlich einführt, dass dann in der EU es zur Vergeltung genau gegen Google, gegen Amazon, gegen X kommen würde in Form von sogenannten Digitalsteuern oder härteren Regularien, die irgendwo deren Geschäfte in Europa einschränken könnte. Die haben auch Trump nicht unterstützt, weil sie unbedingt hohe Zölle haben wollten, sondern sie wollten niedrigere Steuern bekommen und sie wollten insgesamt eine Deregulierung bekommen. Darauf hoffen sie noch, aber derzeit haben sie eigentlich nur einen sehr schlechten Deal gemacht. Ich glaube, die Ernüchterung dort ist sehr, sehr groß. Ganz besonders auch bei Elon Musk, wo auch dazu kommt, dass die eigene Unpopularität, der Kaufboykott gegenüber Tesla jetzt zu einem dramatischen Rückgang der Gewinne bei Tesla geführt hat. Das Unternehmen ist schon knapp an der Verlustgrenze und wäre es dann irgendwann, wenn gewisse Sonderfaktoren nicht der Fall wären. Also die wollen das alles nicht und hoffen jetzt darauf, dass diese Zölle weitgehend wieder zurückgenommen werden. Ich glaube, ihr Advokat, ihr Lobbyist in der Regierung ist Finanzminister Bessent, der im Moment auch das Sagen hat, wenn es um diese Verhandlungen geht, und da ist jetzt die Hoffnung, na, vielleicht werden wir das alles wieder loswerden und dann können wir uns darauf freuen, dass tatsächlich die Steuern gesenkt werden. Aber bei Trump kann man sich auf nie irgendetwas verlassen. Wenn er wieder sich seiner merkantilistischen Gesinnung wieder die in den Vordergrund stellt und sagt, nein, ich möchte diese alten Industrien hier haben und ich brauche eigentlich diese Tech-Unternehmen, das ist eh nicht das, was ich mir für meinen Traum von Amerika so richtig vorstelle, dann könnte alles wieder sehr, sehr gegen ihre Interessen laufen. Ich glaube, manche von denen bereuen bereits, dass sie Trump im Wahlkampf unterstützt haben, wobei man sagen muss, als sie am 20. Jänner da bei der Angelobung aufgekreuzt sind, das war nicht unbedingt ein Zeichen großer Unterstützung, das war eher ein Zeichen der Angst, dass sie befürchtet haben, wenn sie jetzt nicht vor dem neuen Herrscher hier sich verbeugen, dass er sie dann, wie er das so gerne tut, dann bekämpfen und bestrafen wird.
Wir werden also sehen, ob in den nächsten Wochen und Monaten zurück in die Zukunft, also zurück in die 50er Jahre, wieder angesagt ist oder ob die US-Regierung in Form von Donald Trump erneut ihre Meinung ändert. Erik Frey, vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandards.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, seit heute Vormittag können Gläubige von Papst Franziskus Abschied nehmen. In einem schlichten Holzsarg wird der Papst im Petersdom aufgebahrt. Die Beerdigung findet dann am Samstag statt. Staatsgäste aus aller Welt werden erwartet, darunter auch US-Präsident Donald Trump. Österreich wird mit Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker vertreten sein. Zweitens. Die Berufungsverhandlung des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz findet am 26. Mai statt. Kurz wird im Februar 2024 nicht rechtskräftig wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss erstinstanzlich verurteilt. Jetzt ist das Oberlandesgericht am Zug. Und drittens, die Zahl der Fahrraddiebstähle ist in Österreich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Fast 20.000 Räder sind verschwunden, so Berechnungen des Verkehrsclubs Österreich. Pro Kopf werden die meisten Räder in der Stadt Salzburg geklaut. Die Aufklärungsquote der Diebstähle liegt übrigens bei rund 9%. Bei teureren Rädern empfiehlt sich aus diesem Grund eine Diebstahlversicherung. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ob Stadt oder Land, ob Hochhaus oder Reihenhaus, A1 hat das perfekte Internet für jedes Zuhause. Schnell, stabil und mit voller WLAN-Power. Jetzt 6 Monate gratis in ganz Österreich, inklusive Gratis-Herstellung. Und danach schon ab 29,90 € bei 24 Monatsbindung. A1, wo Internet zu Hause ist.